Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Kriegsschiffe, Kampfjets und Atom-U-Boote des amerikanischen Militärs in der Karibik. Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela spitzen sich immer weiter zu. Planen die USA wirklich einen Angriff auf das südamerikanische Land? Und was sind die Hintergründe dieser Spannung? Darüber sprechen wir heute. Fabian Sommerwiller aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion ist hier. Ganz aktuell, zwei Überschallbomber der US-Luftstreitkräfte fliegen da gestern entlang der Küste Venezuelas. Wie angespannt ist denn derzeit die Situation zwischen diesen beiden Ländern?
Ja, wirklich sehr angespannt. Das ist ja auch unter anderem der größte Flugzeugträger der USA, die USS Gerald Ford, mittlerweile unterwegs vom kroatischen Split in Richtung Venezuela oder zumindest in die Region rund um Venezuela. Es wurden militärische Übungen gemeinsam mit Trinidad und Tobago angekündigt, also eine Insel, die wirklich nur einige Kilometer vor der Küste Venezuelas liegt. Und vor allem hat jetzt auch US-Senator Lindsey Graham so angedeutet, dass nach Trumps Asienreise wird er den US-Kongress zum Thema militärische Interventionen in Venezuela und auch Kolumbien quasi den US-Kongress briefen. Und es ist ja sehr wichtig, weil der US-Kongress ist eigentlich die einzige Entität in den USA, die Maßnahmen, also kriegerische Handlungen in anderen Staaten autorisieren kann. Also das klingt schon alles sehr nach Vorbereitung. Und es hat ja auch schon, was einigermaßen überraschend oder auch absurd war, Mitte Oktober Trump bestätigt einen New York Times Bericht, wonach er Covert Actions, also quasi geheime, nicht Ermittlungen, sondern geheime Operationen des US-Auslandsgeheimnisses CIA in Venezuela autorisiert habe. Da fragt man sich, was ist dann noch so covered daran, also was ist noch so verdeckt daran, wenn man es eh öffentlich zugibt, aber man weiß halt natürlich nicht genau, was sie machen und man weiß jetzt nicht auch, wie viel sie machen wollen, aber man hört schon auch, sowohl in der US-Rhetorik ist das Ganze 1, 2, 3 Steps nach oben gegangen und auch Nicolas Maduro, der Machthaber Venezuelas, der Diktator Venezuelas, hat seine Rhetorik dem sicherlich angepasst und ist auch auf Krawall gebürstet, könnte man sagen.
Weil du es gerade gesagt hast, die Gerald Ford, also dieser riesige US-Flugzeugträger, der ist von Kroatien, also aus dem Mittelmeer quer über den Atlantik in die Karibik geschickt worden. Mhm. Ich meine, das macht man ja nicht einfach so einmal zum Spaß, da ist also wirklich Feuer am Dach.
Genau, macht man nicht einfach so, man macht es aber schon manchmal, um ein Signal zu senden und nicht um ihn zwangsläufig einzusetzen. Also es muss jetzt nicht heißen, dass der definitiv eingesetzt wird.
Das ist ja schon einschüchternd genug, wenn es vor der Haustür steht.
Genau, genau, so könnte man das sagen.
Bevor wir ins Detail gehen, was diesen Konflikt zwischen Venezuela und den USA ausmacht, müssen wir, glaube ich, Nicolas Maduro hast du schon angesprochen, und die Regierung in Venezuela etwas besser kennenlernen, weil ich glaube, über Donald Trump haben wir genug gesprochen in der Vergangenheit, da ist genug bekannt. Dieses Wissen setzen wir jetzt einfach voraus. Aber wer ist Nicolas Maduro und wie regiert er Venezuela?
Also Nicolas Maduro ist seit 2013 der Präsident Venezuelas und er ist der direkte Nachfolger von Hugo Chavez. Den kennen sicher auch noch viele. Das sind zwei Politiker, die sich ganz stark in der Tradition des Simon Bolivar sehen, in diesem antiimperialen Kampf, in diesem linksgerichteten Kampf. Und er ist, wie gesagt, war sein direkter Nachfolger, war auch der Außenminister von Chavez und er war auch sein Vizepräsident damals. Und als Chavez gestorben ist, ist er ihm nachgefolgt. Und er ist quasi von klein auf so ein Parteikader. Auch sein Vater hat damals die Sozialdemokratische Partei mitgegründet, hat einen riesigen Streik quasi im ganzen Ölkomplex Venezuelas damals schon gegen die damals rechte Militärregierung mitorganisiert. Also es ist so ein klassischer linkspopulistischer Politiker, oder zumindest in dieser Tradition aufgewachsen und hat dann aber vor allem wenige Jahre, nachdem er ins Amt gekommen ist, relativ schnell eine autoritäre Wendung genommen, hat Wahlniederlagen nicht eingesehen, hat aussichtsreiche Bewerber für aus der Opposition, hat die ausgeschlossen von Wahlen oder sie gar inhaftiert. Er hat krachende Wahlniederlagen wie zuletzt 2024 einfach ja, gefälscht, hat trotz massiver Proteste und auch trotz massiven Unmuts in der Bevölkerung einfach nichts darüber kommen lassen, um im Amt zu bleiben. Er hat nach einem, vielleicht kommen wir da später noch drauf, aber es ist unklar, inwiefern auch, sag ich mal, die US-Administration in einem so Art kleinen Putschversuch 2019 gegen ihn und seine Administration involviert war, und infolgedessen hat er wirklich so quasi in dem Sicherheitsapparat einmal so klar schief gemacht und denen gesäubert sozusagen, um den so coup-proof, sagt man auf Englisch, einfach abgesichert zu haben gegen etwaige Stürze. Und ja, also er hat einfach wirklich diese autoritäre Wende genommen und er ist halt ein, würde ich sagen, ein waschechter Diktator.
Gut, also ein waschechter Diktator, was ja grundsätzlich eigentlich Donald Trump normalerweise ja nicht stört. Also Donald Trump ist jetzt nicht der US-Präsident, der sich an autoritären Herrschern stört. Ganz im Gegenteil, ihm wird auch immer wieder nachgesagt, dass er sie bewundert. In diesem Fall aber allerdings nicht. Nicolas Maduro und Donald Trump gelten als wahnsinnig verfeindet. Was stört die US-Regierung so sehr an ihm?
Man muss das ein wenig in der generellen Tradition von US-Interventionen in Südamerika sehen. Und das Ganze hat ja schon eine wirklich Jahrzehnte, man könnte sagen Jahrhunderte alte Tradition. Begonnen hat das alles so ein wenig mit der Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823. Das war damals der US-Präsident James Monroe, der quasi so abgesteckt hat und gesagt hat zu den Europäern, wir tolerieren keine weiteren Interventionen eurerseits in Südamerika mehr, wir wollen auch keine Kolonialisierungsprojekte eurerseits mehr in Südamerika, weil Südamerika ist unser Vorhof quasi. Das war so die Monroe-Doktrin, das gehört uns, Südamerika ist unser Einflussbereich, ihr könnt euch im Rest der Welt austoben, aber das ist unser Vorhof sozusagen. Und die USA hat seither eigentlich sich ein Recht abgeleitet, fast könnte man sagen, dass sie immer wieder intervenieren können, wenn des US-Interessen zuwiderläuft, was am südamerikanischen Kontinent passiert. Und in dieser Tradition haben sie wirklich einige, sage ich mal, meistens ist es darum gegangen, linksgerichtete Präsidenten oder Premierminister einfach aus dem Land zu putschen, zu Fall zu bringen und die dann meistens gegen US-freundliche, sehr oft rechtspolitische und wirtschaftlich neoliberal eingestellte Politiker zu installieren. Das ist ja wahnsinnig oft auch schlecht ausgegangen, sei es jetzt die US-Intervention in Guatemala, die in einem 36-jährigen Bürgerkrieg geändert hat, dann auch ganz berühmt die Invasion in der Schweinebucht von Kuba 1961.
Spektakulär gescheitert.
Und wir wissen auch, dass kurz darauf dann die Sowjets Atomraketen auf Kuba quasi installiert haben, die dann wiederum zur großen Kuba-Krise geführt haben. Also die Rolle der vielen Coups, die die USA unterstützt haben und oft auch mit CIA-Unterstützung, ist absolut keine rühmliche auf diesem Kontinent. Und es hat einige kleinere, sage ich mal, Interventionen auch gegeben, die unter Anführungszeichen erfolgreich waren, wo die US-Interessen dann gewahrt wurden, sei es Grenada zum Beispiel 1983 oder Panama 1989. Aber das sind wirklich viel, viel kleinere Staaten, als es jetzt Venezuela mit seinen 25 bis 30 Millionen Einwohnern. Die Zahlen variieren ein wenig wegen der großen Fluchtbewegungen. Aber das ist einfach ganz eine andere Hausnummer. Und man muss in dieser ganzen Tradition eben die US-Logik ein wenig verstehen. Da geht es sehr oft auch um wirtschaftliche US-Interessen, die aus US-Logik heraus durch linke Präsidenten zum Beispiel gefährdet sind, weil sie beispielsweise planen, bestimmte Wirtschaftsfelder zu verstaatlichen und dann quasi US-Firmen beschneiden.
Was wäre das in Venezuela? Was gibt es da zu holen, sagen wir es mal so?
Venezuela ganz klar Nummer eins ist das Thema Öl, Erdöl, weil Venezuela hat die größten Erdölvorkommen der Welt. Und wir sprechen da wirklich fast von einem Fünftel. Also ich glaube, rund um 19% aller Erdölvorkommen lagern in Venezuela. Sie haben nicht immer die Infrastruktur, das selbst quasi zu fördern. Deswegen sind da sehr oft ausländische Firmen beteiligt. Unter anderem auch eben gibt es da ein Interesse von US-Firmen, sich da zu beteiligen. Und die USA sind irgendwo, ich glaube, auf Platz 10 circa mit rund 2,2% der globalen Erdölvorkommen. Also das ist wirklich das große, große Interesse. Und Venezuela ist da weit vor Saudi-Arabien oder Kanada oder sogar Russland. Ist das absolut größte Interesse. Und dann gibt es auch noch recht große Goldvorkommen und generell andere Bodenschätze. Das ist sicher ein Interesse, das die USA haben. Und das ist ja auch dadurch bestärkt worden eigentlich. Es hat auch wiederum einen New York Times-Bericht gegeben vor einigen Wochen, wo man von angeblichen Verhandlungen zwischen der US-Administration und der venezolanischen berichtet hat, wonach Unterhändler behaupten, dass die Maduro-Regierung schon zugestimmt habe, dass man den USA für alle künftigen Ölprojekte da einen bigger stake quasi für die US-Firmen geben könnte. Also dass die immer beteiligt sein werden in Zukunft, wenn Öl gefördert wird, sowohl im Öl- als auch im Goldgeschäft. Da hat man sich schon die Frage gestellt, okay, ist Maduro jetzt bereit, quasi sein Land zu verkaufen für den persönlichen Machterhalt? Und das ist eben die große Frage, die im Raum steht, die aber wiederum, und das ist einfach dieses geopolitische Wirrwarr, das wir momentan etwas erleben, wir haben heute, beziehungsweise die letzten Tage erlebt, dass nun auch Wladimir Putin, Russlands Machthaber, ein gemeinsames Abkommen mit Venezuela unterschrieben hat. Maduro hat es selbst schon Anfang Oktober unterschrieben und darum haben die beiden Staaten eigentlich schon im Mai dieses Jahres vereinbart, dass sie einfach strategisch weiter zusammenarbeiten wollen und auch ihre Kooperation zum Beispiel im Energiebereich fördern möchten. Das würde wiederum genau dem zuwiderlaufen, was jetzt anscheinend die US-Administration schon unter quasi dem Deckmantel irgendwelcher Scheinverhandlungen ausgemacht hat. Also das ist total verwirrend momentan und wir wissen nicht genau, was stimmt und was wirklich dann rauskommen wird.
Was man sich in diesem Zusammenhang aber natürlich auch fragt, ist, du hast jetzt gesagt, rund ein Fünftel des Erdöls auf der ganzen Welt ist in Venezuela zu finden. Warum sind die nicht wahnsinnig reich? Venezuela gilt als ein sehr armes Land. Andere Länder haben das ja durchaus erfolgreicher gemacht. Natürlich auch nicht alle mit Bodenschätzen, muss man dazu sagen.
Absolut richtig. Ja, also auch die aktuellen Krisen in Venezuela, und es sind ja wirklich multiple Krisen, wir reden da von einer Währungskrise mit Hyperinflation die letzten Jahre. Es gibt Fluchtkrisen, weil wirklich Leute das Land verlassen, einerseits weil sie unterdrückt werden, andererseits weil sie aber vor dieser wahnsinnigen Perspektivlosigkeit stehen. Wir reden einfach von jahrzehntelanger Misswirtschaft in Venezuela. Natürlich gibt es da auch sehr viele externe Interessen, die das Land, sag ich mal, über die Jahre hin immer wieder mal teils verkrüppelt haben. Also was man wirklich versucht hat, quasi die ja nicht zu groß zu werden zu lassen. Auch die USA haben da natürlich ihre meist immer wieder dreckigen Finger im Spiel, könnte man sagen. Also es ist einfach Venezuela nie gelungen, wirklich mit diesen Bodenschätzen wirklich sich selbst zu bereichern daran und da wirklich auch dem Land etwas zugutekommen lassen und den Menschen etwas zugutekommen lassen. Es liegt natürlich auch an Korruption. Wir haben in den letzten Jahren unglaublich viele Fälle von exorbitanter Korruption auch im venezolanischen Machtapparat gesehen. Also es ist wirklich, sage ich mal, da spielen sehr viele Faktoren auch wieder zusammen, warum es Venezuela nicht gelungen ist, heute ein reicher Staat wie die Golfstaaten zu sein. Aber da müssen wahrscheinlich die wahrlichen Wirtschaftsexperten dann erklären, warum das genauso ist.
Gut, dann kommen wir in die Gegenwart. Wir haben jetzt, glaube ich, halbwegs gut skizziert, wie die Ausgangssituation in Südamerika ist. Jetzt können wir seit Wochen und Monaten, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, auch heute ist das wieder passiert, beobachten, wie US-Streitkräfte Boote aus Venezuela tatsächlich militärisch angreifen, versenken und noch Menschen dabei töten. In den USA argumentiert man das damit, dass dort Drogen geschmuggelt werden. Was können wir aus diesen Informationen ableiten? Was kann man daraus machen?
Es ist nicht auszuschließen, dass diese Boote, die getroffen wurden, teils Drogen geschmuggelt haben. Es wäre durchaus verwunderlich, muss man auch sagen, weil Venezuela absolut nicht als Drogenschmuggelland und auch als Drogenexportland bekannt ist. Wenn wir jetzt von Kokain reden, wird das Kokain hauptsächlich in Kolumbien produziert oder auch in Bolivien und Peru. Das in den USA vor allem grassierende Fentanyl wird vor allem in Mexiko produziert. Transitrouten aus Südamerika in die Vereinigten Staaten von Amerika sind normalerweise der Landweg. Das liegt westlich von Venezuela, eben durch Kolumbien beispielsweise. Oder aber es ist auch die Pazifikroute, sprich einfach westlich der südamerikanischen Länder und zentralamerikanischen Länder über den Wasserweg in Richtung USA oder Mexiko. Es gibt durchaus auch Bewegungen durch Venezuela, aber wir reden da wirklich, glaube ich, von weniger als 5% des kolumbianischen Kokains zum Beispiel, das über Venezuela geschmuggelt wird. Und das dort geschmuggelt wird, soll eigentlich eher Europa erreichen als die USA. Sprich, es ist keine primäre Transportroute. Das hat tatsächlich Maduro gewusst zu verhindern in den letzten Jahren, dass das überschwappt von Kolumbien sozusagen. Es ist deshalb umso, sag ich mal, bizarrer, dass Trump Maduro eine direkte Involvierung in den Drogenschmuggel vorwirft. Es kann meiner Meinung nach von einigen anderen Experten durchaus sein, dass sich die Interessen von venezolanischen Kartellen und Maduro da und dort decken, dass sie ähnliche Interessen verfolgen. Es gibt aber keinerlei Beweise, dass Maduro jetzt wirklich ganz groß sich eine goldene Nase, könnte man sagen, am Kokain-Business verdient. Das ist aktuell so nicht zu belegen und ja auch die USA haben keine großen Beweise vorgelegt. Wie gesagt, es ist trotzdem nicht auszuschließen, dass diese Boote teils Kokain an Bord hatten. Es gibt aber auch schon Berichte, wonach einige Fisch einfach getroffen wurden. Jetzt fragt man sich, weil die USA hat absolut die Möglichkeiten, diese Boote anzuhalten, zu durchsuchen und Beweise zu liefern für das, was die USA behauptet. Warum geht man einfach her und bombardiert diese Boote und bringt diese Leute um? Man spricht ja da von diesen extrajudicial killings, also außergerichtliche Tötungen. Und jeder Völkerrechtler wird ja sagen, dass das so ohne Gerichtsprozess darfst du nicht irgendwelche Drogenschmuggler, so sie welche sein sollten, in die Luft jagen, ist ganz klar. Es geht da einfach darum, von den USA, in der Geopolitik spricht man davon Signaling, einfach die Signale auszusenden an Maduro, hey, wir meinen es ernst. Und was man damit bezwecken möchte, sagen jetzt auch hochrangige ehemalige US-Diplomaten, es geht einfach darum, den Druck auf Maduro und seinen innersten Kreis derart zu erhöhen, dass die entweder bereit sind, ihn davon zu überzeugen, dass er ins Exil geht, dass sie bereit sind, ihn selber zum Abdanken zu bewegen oder dass sie bereit sind, ihn zu stürzen, mutmaßlich sogar zu töten. Nicht umsonst haben die USA zuletzt ja auch 50 Millionen Dollar Kopfgeld auf Maduro ausgesetzt. Sie sagen, jeder, der uns Beweise liefern kann, damit man Maduro verurteilen kann, im Zuge von irgendwelchen Machenschaften, die mit Drogen zu tun haben, wäre diese Belohnung von 50 Millionen Dollar ausgeschrieben. Also sie wollen jetzt wirklich, dass irgendjemand in diesem innersten Machtzirkel den Glauben daran verliert, dass das System Maduro weiterhin leben kann. Und ich glaube, alle momentanen Manöver, alle Signale und auch alle Wortmeldungen der USA sind aktuell so zu verstehen, sie würden es lieber bei der Drohung belassen. Sie würden am liebsten quasi jetzt die Rhetorik hochfahren und die Drohkulisse aufbauen, sodass Maduro freiwillig geht oder von seinen Landsleuten gegangen wird. Und die Frage ist, ob sie notfalls bereit sind, auch selbst ihre Interessen zu verstricken.
Ich habe auf meinem Zettel stehen, Fabian, ob so etwas wie theoretische oder mögliche Drogenboote aus Venezuela abzufangen nicht etwas wäre, was eigentlich die Küstenwache erledigen sollte. Ich meine, ich denke mal, das US-Militär wird hochgerüsteter sein als die wahrscheinlich ohnehin auch gut ausgestattete Küstenwache. Aber dieses Drohszenario aufzubauen, das kann natürlich das Militär besser. Ist es das, auf was du hinaus willst, doch?
Ja, das könnte man einfach sagen. Und Trump schert sich einfach wenig um Abläufe, wie das bisher gelaufen ist. Es hat auch in der Vergangenheit das US-Militär interveniert in ähnlicher Manier, wenn es um Einsätze gegen mutmaßliche Drogenpolitik gegangen ist. Man verbindet da in erster Linie die DEA, die am südamerikanischen Kontinent ja auch, sag ich mal, im Zuge des War on Drugs, den damals
Ronald Reagan, ja.
Genau, und auch schon Richard Nixon eigentlich, der den Begriff damals geprägt hat, Anfang der 70er. Also die USA waren immer bereit, notfalls auch das Militär zu schicken. Aber wie du genau richtig gesagt hast, gerade es ist einfach, geht darum, die Signale auszusenden. Wir sind auch bereit, da mit der Full Force auf die quasi auf der US Army und was auch immer reinzugehen. Und deshalb auch diese ganzen, ja mal diese Zurschaustellung der US-Macht.
Der Vollständigkeit halber, die venezolanische Regierung bestreitet eben diese Drogenboote und spricht eben, genau wie es du jetzt skizziert hast, davon, dass Trump Maduro stürzen möchte. Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und auch diese Reaktion aus Venezuela hier vor mir habe, das ist das höchstwahrscheinlichste Szenario.
Das ist definitiv ein mögliches Szenario, ja.
Die Zuhörerinnen sehen es jetzt nicht, aber ich glaube, die Antwort ist ja. Na gut.
Man muss schon dazu sagen, ich kaufe Trump ehrlich ab, dass er sich sorgt um das Level an Drogen, das in die USA hineinfließt.
Was ja durchaus ein Problem ist in den USA.
Absolut ein Problem ist und er auch wirklich, er hat sein Leben lang keinen Alkohol konsumiert. Ich glaube auch nicht, dass bekannt ist, dass Trump groß Drogen konsumieren würde.
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Er war da immer eher der Verfechter einer klassisch republikanischen harten Linie und das glaube ich ihm sogar, dass er mit dem Thema ein Problem hat und dass er Drogenpolitik einfach aus dieser klassisch republikanischen Brille sieht. Ich glaube allerdings, dass es diesmal ein Mittel zu einem Zweck ist, das er verfolgt.
Gut, wenn jetzt das mögliche Szenario ist, dass Maduro aus Sicht der USA oder der US-Regierung weg soll, stellt sich natürlich die Frage, was kommt danach?
Das ist immer die große Frage. Und ich habe vorher kurz skizziert, dass einige der US-Interventionen am südamerikanischen Kontinent und auch in Mittelamerika quasi im Chaos geendet sind, in jahrelangen rechten Militärdiktaturen, aber auch teilweise im Bürgerkrieg. Man weiß es einfach nicht genau, was der Plan ist. Ist die kürzlich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Oppositionspolitikerin Mercado eine Option? Ich weiß nicht genau, worauf die USA schielen, ob sie auch quasi nur den Regime-Change im Kopf haben oder auch sich im Nation-Building darüber hinaus versuchen wollen. Die jüngste Geschichte von Nation-Building-Versuchen im Nahen Osten waren ja absolut nicht erfolgreich.
Ich glaube, diese erfolgreichen Projekte in dieser Hinsicht kann man ja auf einer Hand abzählen eigentlich.
Genau, und die USA ist, sag ich mal, wenn man es jetzt aus brutal geopolitischer Sicht sieht, erfolgreich im Regime-Change, aber nicht gerade erfolgreich darüber hinaus etwas Langfristiges aufzubauen.
Das ist ja auch etwas, was man immer wieder gelesen hat, wenn man sich jetzt die Berichte rund um Venezuela und die USA ansieht. Was danach kommen soll, das scheint einfach offensichtlich, wie gesagt, noch sehr viele Fragezeichen zu haben. Und bis auf Spekulieren bleibt uns da wahrscheinlich jetzt auch nicht viel übrig und das führt ja auch irgendwie zu nichts. Aber Fabian, wenn wir jetzt die derzeitige Situation hernehmen, wie wahrscheinlich hältst du tatsächlich einen Angriff auf Venezuela durch die USA? Ist das im Bereich des Möglichen oder glaubst du trotzdem, dass es bei diesen Drohgebärden, die du jetzt vorher schon mehrfach skizziert hast, bleiben wird?
Es ist im Bereich des Möglichen, absolut. Es konterkariert in gewisser Weise die US-Politik, weshalb es überraschend wäre. Die
nach Friedensnobelpreis klingt
es
nicht.
Genau, es klingt weder nach Friedensnobelpreis und es klingt auch nicht nach America First, weil Trump war immer derjenige, der gesagt hat, er hat keinen Krieg begonnen, er hat kein Interesse, US-Soldaten im Ausland sterben zu sehen. Er ist derjenige, der versucht hat, quasi das US-Engagement in der ganzen Welt zu beenden und zurückzuholen, sagen, wir haben genug Probleme daheim. Vor allem, wie er es argumentiert, spielt in diese Rhetorik von ihm hinein. Sprich, er sagt ja nicht, ich will einen Regime-Change, weil ich will keinen linken Politiker in Venezuela an der Macht haben und ich will das Öl. Er sagt ja, wir müssen gegen die Drogen ankämpfen, die quasi Amerika zerstören. Und wir müssen ankämpfen gegen die venezolanische Regierung, die massenhaft verrückte und gemeingefährliche anscheinend aus Gefängnissen entlässt, nur um die quasi in Richtung USA marschieren zu lassen, wo sie wiederum die vermeintlich, sag ich mal, aggressiven und kriminellen Ausländer auch Amerika zerstören.
Das sind diese Gangs, oder, von denen er immer spricht.
Genau, genau. Und das passt alles in die Trump-Rhetorik einfach rein. Also er erklärte sich in seinem Weltbild, daher könnte es funktionieren, sage ich einmal, eine begrenzte militärische Intervention. Nur ist natürlich die Frage, okay, was will man erreichen? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er versucht, wieder mit so einer Shock-and-Awe-Therapie, wie man das quasi auch im Iran vollzogen hat, mit wir bombardieren einmal klar und sagen, hey, wir sind bereit, auch mit der vollen Force des US-Militärs da reinzugehen und zu sagen, reicht euch das? Und ich weiß nicht, ob er bereit ist, dann den zweiten, dritten und vierten Schritt zu gehen. Er ist jetzt vielleicht die ersten Schritte schon gegangen mit dieser Verlagerung hin, mit der Tötung von diesen vermeintlichen oder mutmaßlichen, ist das richtige Wort, mit diesen mutmaßlichen Schmugglern. Ich weiß nicht, ob Trump bereit ist, quasi weiterzugehen. Aber es ist absolut im Bereich des Möglichen. Man darf da auch nicht vergessen, dass sein Außenminister Marco Rubio seit Jahren quasi Maduro schon anzählt, könnte man sagen, und der ihn lieber gestern als heute gehen wird sehen. Also das ist durchaus möglich, dass er einige, sag ich mal, Einflüsterer in seiner Administration hat, die ihn dazu drängen. Ob Trump dann letztendlich bereit ist dazu, das weiß man nicht.
Die andere Seite, Venezuela, hätte dieses Land irgendeine Chance, sich effektiv zu verteidigen gegen eine US-Streitmacht, eine mögliche?
Venezuela ist nicht das stärkste Militär am südamerikanischen Kontinent. Da ist Argentinien, Brasilien sind da klar stärker. Sie sind aber auch nicht ganz schlecht aufgestellt, was zum Beispiel die Luftwaffe angeht. Es sind in den vergangenen Jahren starke Zweifel daran geäußert worden, wie schlagkräftig die venezolanische Armee und Luftwaffe wirklich sind und ob viele der Zahlen, die da kommuniziert werden, nicht nur Schein sind. Sie haben russische Kampfjets, chinesische Kampfjets, US-Kampfjets. Sie sind nicht so schlecht aufgestellt, aber natürlich sind die Streitkräfte Venezuelas einer US-Macht in jeder Kategorie unterlegen. Und da ist einfach dann die Frage, wie weit ist zum Beispiel der Partner Russland bereit, etwas zu tun, um Venezuela zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass sie das aktuell sind. Es ist auch nicht eine derart enge Kooperation, wie Russland zum Beispiel mit Nordkorea hat. Also in einem konventionellen Krieg hätte natürlich die USA anfangs die Oberhand. Es ist natürlich die Frage, wie man am Beispiel der US-Intervention in Vietnam sehen kann. Es ist nicht klar, dass die USA solche Kriege auch auf Dauer gewinnen kann. Und eben ist immer die Frage, was ist das Ziel? Ist es nur das Ziel, Maduro zu stürzen? Das haben sie wahrscheinlich in wenigen Tagen oder Wochen erledigt. Aber was wollen sie darüber hinaus? Das ist immer die Frage.
Ja, und die Frage ist auch, welchen Rattenschwanz das hinterher erzählt. Oder ich meine, man hat den anderen, wenn du schon den Nahen Osten angesprochen hast, Regionen, Diktatoren gestürzt. Und das hat länger gedauert als vielleicht ein, zwei Jahre.
Absolut, absolut.
Es ist Mission accomplished.
Genau, genau. Auch wenn du jetzt auf die, sag ich mal, die Implikationen für die ganze Region ansprichst, dann weiß man nicht genau, wie werden die verschiedenen Staaten Südamerikas darauf reagieren. Es ist ja auch momentan der erste linksgerichtete Präsident Kolumbiens an der Macht, der das Ganze sehr scharf verurteilt, was die USA die letzten Wochen gemacht haben, Pedro. Es gibt natürlich auch den linksgerichteten Lula in Brasilien immer noch, aber es gibt zum Beispiel Argentinien mit Präsident Javier Milei, der aktuell der beste Freund der USA zu sein scheint, auch weil er mit einem 40 Milliarden quasi Bailout sein Land überhaupt erst wieder funktionieren lassen hat können. Man weiß nicht genau, wie die alle darauf reagieren würden. Prinzipiell hat, wie ich vorher schon erwähnt habe, einfach der südamerikanische Kontinent eine sehr tragische Geschichte mit US-Interventionen zu erzählen. Die sind da sehr, sehr skeptisch, was das Ganze betrifft. Aber es gibt natürlich auch Stimmen, innerhalb Venezuelas, die sagen, Maduro muss weg und Maduro muss weg, würde ich auch sagen.
Also zum Beispiel diese Friedensnobelpreisträgerin auch natürlich.
Genau, aber auch ganz viele andere Gruppen sagen, okay, es geht einfach nicht mehr mit Maduro, aber wir wollen es halt nicht mit diesen Mitteln, mit den Mitteln einer US-Intervention, wo wir nicht wissen, welche Interessen haben die wirklich im Schilde. Also es ist jetzt quasi nicht diese natürliche Grassroots-Bewegung aus Venezuela selbst, die es vielleicht imstande ist, den Diktator zu stürzen. Aber manche fragen sich vielleicht, geht es nur mit externer Macht einer US-Administration?
Wir werden sehen, ob diesem tragischen Buch der Interventionen in Südamerika durch die USA ein weiteres Kapitel hinzugefügt wird oder nicht. Für den Moment aber erst einmal vielen Dank, Fabian, für deine Zeit heute.
Danke, sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag, den gibt es schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer zu finden auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge, da ist die richtige Adresse podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.